einschlägig zukunftsweisend, würde ich sagen. Und als drittes Potenzial.
Metaplatt. Niederdeutschforschung im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu Metaplatt, dem Podcast aus dem Hause Leni. Mein Name ist Anne Hertel und ich möchte heute einen Blick auf die Wenckerbögen werfen. Die Wenckerbögen begegnen mir in fast jedem Gespräch, auch mal der Begriff Wenckerort. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, dass ich gern genauer über die Bedeutung und Funktion der Wenckerbögen sprechen möchte. Hierzu habe ich mir heute Dr. Lisa Düker eingeladen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Langzeitakademieprojekt regionalsprache.de am Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas der Philipps-Universität Marburg. Hallo Lisa.
Hallo Anne.
Schön, dass du heute Zeit hast für mich und unsere Zuhörenden. In der Vorbereitung, so viel kann ich ja vielleicht schon vorab verraten, haben wir uns ja viel über eure Wenckerbögen-App ausgetauscht, die den Zugang zu eben genau diesen Bögen und den Umgang mit diesen für Forschende, Lehrende, Lernende und auch Interessierte erleichtern kann. Aber bevor wir uns vielleicht auf diese App konzentrieren, habe ich gedacht, starten wir doch eher mal am Anfang. Und ich wollte dich jetzt einmal fragen, ob du mir mal sagen kannst, was diese ominösen Wenckerbögen eigentlich genau sind.
Ja, sehr gerne. Die Wenckerbögen sind Erhebungsbögen für eine Dialektumfrage, die Ende des 19. Jahrhunderts von Georg Wenker erstellt wurden. Daher kommt der Name. Diese Erhebungsbögen sind die Grundlage, auf der der Sprachatlas des Deutschen Reichs erstellt wurde. Das ist ein wunderschöner, handgezeichneter Sprachatlas mit sehr, sehr vielen Dialektkarten. Und diese Infos, die kommen eben aus den Wenckerbögen. Die Bögen sehen so aus, dass da Platz ist für 40 Sätze, die aus dem Hochdeutschen in den Ortsdialekt übersetzt werden sollten von Gewährspersonen. Das sind dann die sogenannten Wenkersätze, diese 40 Stück. Die Wenckerbögen, die wurden an jede einzelne Schule im damaligen Deutschen Reich versendet. Das sind dann die ganzen Wenkerorte, von denen du schon häufiger gehört hast. Jeder Ort, aus dem Bögen zurückgekommen sind. Und das sind ungefähr 55.000 ausgefüllte Fragebögen gewesen bis 1939. Heute haben wir sogar noch etwas mehr zur Verfügung, weil diese Bögen auch nach der Schaffenszeit von Georg Wenker immer noch weiter verwendet wurden.
Magst du mir vielleicht gleich mal auch einen Beispielsatz geben? Mhm. Und kannst du dann auch gleich sagen, warum diese Sätze auch so ausgewählt wurden? Also mit welchen Vorüberlegungen Georg Wenker diese eben erstellt hat?
Ja, sehr gerne. Also der erste Satz ist zum Beispiel, im Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft herum. Aber viele der Sätze sind so ein bisschen komischer, könnte man sagen. Und ich glaube auch, dass alle, die irgendwie mit Dialektologie zu tun haben, einen Lieblingswenkersatz haben. Mein Lieblingswenkersatz ist, die Füße tun mir sehr weh, ich glaube, ich habe sie durchgelaufen. Ein paar andere Sätze sind auch so ein bisschen lustig, manche eher unfreiwillig komisch. Zum Beispiel gibt es den Satz, ich hau dir gleich mit dem Kochlöffel um die Ohren, du Affe. Das würde man heute vielleicht nicht mehr so machen. Und andere sind einfach aus anderen Gründen nicht mehr ganz zeitgemäß. Es geht irgendwie um Pferdewägen oder darum, Kohlen in einen Ofen zu tun. Das wäre heute vielleicht ein bisschen komisch für Gewährspersonen, wenn man ihnen das vorlegt. Die Sätze hat Georg Wenker so ausgesucht, dass er bestimmte sprachliche Phänomene untersuchen konnte, vor allem Lautwandelphänomene. Man macht es in der Wissenschaft häufig so, dass man dann nicht fragt, junger Mann, wie sagen Sie p am Anfang eines Worts? Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Die Leute müssen erstmal nachdenken. Und dann ist es einfacher, wenn man ihnen einen ganzen Satz gibt, den sie übersetzen sollen. Da sind dann viele Laute drin, die eigentlich nicht relevant sind. Aber es ist für die Gewährspersonen einfacher und natürlicher, wie die Sprache dann produziert wird.
Grundsätzlich wollte ich jetzt aber, bevor wir nochmal in eine Definition gucken, erstmal wissen, für welche lautlichen Phänomene hat sich Wenker denn eben interessiert?
Das Phänomen, das Georg Wenker besonders gerne untersuchen wollte, ist die zweite Lautverschiebung und wie sehr die sich in verschiedenen Dialekten, insbesondere aus dem Rheinland, durchgesetzt hat. Georg Wenker ist nämlich in Düsseldorf geboren und aufgewachsen, mitten im Rheinland. Und da treffen verschiedene Dialekte aufeinander, zum Beispiel das Ripuarische, das Niederfränkische, Moselfränkisch, Rheinfränkisch. Und da ist auch eine Grenze von niederdeutschen zu hochdeutschen Dialekten. Die zweite Lautverschiebung ist ein Phänomen, das man häufig dafür benutzt, um zu sagen, wo der Unterschied ist zwischen dem Hochdeutschen und anderen germanischen Sprachen wie dem Englischen und dem Niederländischen. Das ist schon seit dem 19. Jahrhundert gut bekannt, wann und wie das so passiert ist. Und jetzt hat Georg Wenker festgestellt, dass in seiner Heimatregion es Unterschiede zwischen verschiedenen Dialekten gibt, die mit der zweiten Lautverschiebung zusammenhängen. Das wollte er genauer untersuchen. Die zweite Lautverschiebung betrifft die Laute p, t und k. Die werden im 6. 7. Jahrhundert ungefähr verschoben. Wenn sie am Anfang von einem Wort stehen, dann werden sie zu pf, Z und K. Und wenn sie mitten in einem Wort stehen, dann werden sie zu Z, P und K. Das ist dann also zum Beispiel der Unterschied zwischen Deutsch machen und Englisch make und Niederdeutsch mocken. Da merkt man schon, da ist das Niederdeutsche eigentlich dem Englischen ein bisschen näher. Das ist dann also nicht nur bei machen, sondern auch bei kochen zum Beispiel, wäre korken oder Pfeffer. Da hört man das ganz schön. Das hat nämlich die beiden verschiedenen Arten von Pf. Das wäre auf Englisch und auf Niederdeutsch ja Pepper. Im Rheinland gibt es aber auch Regionen, wo es das Wort Pfeffer gibt für Pfeffer. Wo also nicht beides gemacht ist, sondern nur eins davon. Und um dieses Phänomen im Rheinland näher zu untersuchen, hat er 1867 einen Fragebogen mit 42 Sätzen erstellt, in denen diese Laute eben an den richtigen Stellen vorkommen und auch in verschiedenen Wörtern, weil er sich überlegt hat, dass ich, das Pronomen, wahrscheinlich anders funktioniert als das Verb machen und dann vielleicht auch ein bisschen anders, ob das am Ende eines Wortes vorkommt oder in der Mitte und so weiter. Auf der Grundlage von diesen Fragebögen, die er an Schulen verteilt hat, hat er dann seine Dialektkarte der nördlichen Rheinprovinz erstellt. Und hier hat er schon ganz viele Sachen gemacht, die dann später für den großen Sprachatlas des Deutschen Reichs relevant sind. Nämlich er hat circa 40 Sätze erstellt. Das sind noch nicht die gleichen, die später verwendet werden, aber schon zum Teil, da merkt man die Idee. Und auch schon die Idee, dass er die Fragebögen an Schulen verteilt und von Lehrkräften ausfüllen lässt, die sehen wir hier schon und die benutzt er später auch für die Bögen, die als Wenckerbögen bekannt sind.
Genau, vielleicht gehe ich da einmal rein, weil du das gerade auch so schön angesprochen hast. Ich hatte mich nämlich gefragt, wie er seine Gewährspersonen aussucht. Und dann hatte ich mich nämlich gefragt, ob dieses Herangehen an das Aussuchen von Gewährspersonen bei Wenker sich zu heutigen Untersuchungen, die sich auf Wenker beziehen, unterscheiden.
Also es war ein ganz cleverer Schachzug von ihm, sich an Lehrkräfte zu wenden. Später für den großen Sprachatlas des Deutschen Reichs hatte Wenker auch die Unterstützung von Ministerien und von den Schulbehörden. Er hat mit denen zusammengearbeitet. Und dann konnte er über die Schulbehörden an jede einzelne Dorfschule seine Bögen verschicken lassen. Es gab ja früher deutlich mehr Volksschulen, Dorfschulen, als es heute gibt. Da hatte ja fast jeder kleine Ort eine eigene Schule. Der Plan war dann, dass die Lehrkräfte die Bögen ausfüllen sollten. Aber Georg Wenker hat auch immer schon dazu geschrieben, falls der Lehrer nicht aus dem Ort stammt oder den Ortsdialekt nicht gut kann, möge er sich bitte Hilfe von den Schulkindern holen oder von anderen Personen, die den Ortsdialekt können. Auf den Wenkerbögen wird dann auch immer festgehalten, wer hat den Bogen ausgefüllt, die Lehrkraft oder die SchülerInnen. Es muss auch immer angegeben werden, in welchem Ort der Lehrer geboren ist, wenn er das ausgefüllt hat. Im 19. Jahrhundert waren die Leute ja nicht ganz so mobil wie wir heute, aber schon ein bisschen, sagen wir mal. Und wenn in einem Radius von 10 Kilometern 10 Schulen sind, dann ist es schon auch relevant, dass die Leute an dem Ort selbst aufgewachsen sind. Heutzutage wäre das wahrscheinlich keine gute Strategie mehr. Zum einen gibt es deutlich weniger Schulen. Zum anderen gibt es an den Schulen auch nicht mehr nur ein oder zwei oder drei Lehrkräfte. Und die kommen in der Regel ja überhaupt nicht aus dem Schulort. Die Hilfe von den Kindern anzufragen, hätte dann andere Herausforderungen mit sich. Denn wir sehen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in den meisten deutschsprachigen Regionen einen Niedergang der Dialektkompetenz. Also würden wir fast davon ausgehen, dass Kinder im Schulalter eigentlich die schlechtesten Gewährspersonen sind für den Dialekt. Stand, es sei denn, man möchte genau wissen, wie es um die Dialektkompetenz bestellt ist. In heutigen Umfragen verwendet man eher sogenannte Normsprecher. Das sind dann in der Regel Männer im mittleren Alter, die einen handwerklichen Beruf ausüben und schon seit mehreren Generationen ortsfest sind. Wenn man davon ausgeht, dass die authentischsten Sprecher für den Ort sind.
Ja, super. Ich glaube, da ist uns Zuhörenden auch nochmal deutlich geworden, was Gewährspersonen für Wenker bedeutet und wie wir auch heute in der Forschung mit der Frage nach Gewährspersonen umgehen können. Ich habe jetzt tatsächlich noch eine Frage wieder direkt zu Wenker. Und seiner Erhebung. Würde ich gerne von dir wissen, ob er mit seiner Untersuchung die regionalen Besonderheiten der jeweiligen SprecherInnen herausgearbeitet hat.
Oh ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Die Dialektkarten, die gezeichnet wurden auf der Grundlage der Erhebung, das sind über 500 Gesamtkarten, die jeweils aus drei sehr großen Karten, sehr detaillierten Karten bestehen. Die zeigen auch ein sehr differenziertes Bild, dass es eben nicht so ist, dass man eine Grenze hat und darüber sprechen alle komplett Niederdeutsch und dann südlich davon sprechen alle komplett Hochdeutsch, sondern es gibt eben Übergangsgebiete, die pro Wort unterschiedlich sein können, pro Laut, wie eben in dem sogenannten Rheinischen Fächer, wo Georg Wenke aufgewachsen ist, wo man eben sehr schön das Übergangsgebiet sehen kann mit so Übergangsformen, mit Mischformen sozusagen wie Pfeffer und dann gibt es nördlich davon Pepper und südlich davon Pfeffer. Aber wenn man sich jetzt nicht das F anguckt, sondern ch, dann liegen diese Linien anders. Es ist nicht so, dass das für jeden Laut gleich ist und das konnte Georg Wenke erstmals mit seinen Erhebungen zeigen. Er zeigt mit den Karten aber auch, dass nicht alle SprecherInnen in einem Gebiet gleich sprechen, sondern es gibt immer Abweichungen und auch die sind sehr schön eingezeichnet in den Karten, sodass man immer sehen kann, in dieser Region wird vornehmlich Marken verwendet, aber hier innerhalb des Gebiets gibt es auch Orte, in denen man Moken sagt und Mocken und Machen und Mochen und noch ganz andere Formen.
Ich habe hier direkt noch eine Frage, ob man auf der Karte jeweils immer die Ergebnisse zu einem Wort oder einem Laut oder einem Satz sieht.
Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also man sieht in der Regel keine Ergebnisse zu ganzen Sätzen, weil sich Georg Wenke eigentlich nicht für die Sätze an sich interessiert hat, sondern für die Laute in den Wörtern. Es gibt viele Karten, die sich mit Lauten beschäftigen. Manchmal werden da Wörter zusammengefasst, aber in der Regel findet man Karten zu einzelnen Wörtern und auch da dann in der Regel mehrere. Zum Beispiel gibt es mehrere Karten für das Wort Pferd. Häufig gibt es eine Formkarte und eine sogenannte Lautkarte. Das heißt, einmal kriegt man dann die Karte, wo man sehen kann, ob die Leute Pferd oder Pferd sagen. Aber dann gibt es auch eine Karte, wo man feststellt, die Leute sagen gar nicht überall Pferd, sondern stattdessen sagen sie Gaul oder Hengst oder Ross. Da kann man dann natürlich nicht sagen, ob am Wortanfang ein P oder ein P ist, wenn das Wort Ross doch mit einem R beginnt. Dafür braucht man dann eine andere Karte. Und das ist ja auch sehr interessant, auch wenn es nicht das ist, was Wenke eigentlich wissen wollte.
Die Wenkerbögen sind ja auch Grundlage der Redekarten, also des Projekts, in dem du arbeitest, regionalsprache.de. Und wenn ich da jetzt nach Pferd suchen möchte, kriege ich auch schon Hinweise darauf, dass eben diese Karten auch relevant oder interessant für mich wären?
Ja, auf jeden Fall. Im Redesprachquiz, über das Marina Frank ja auch schon berichtet hat, sucht man nach den Zielwörtern, zum Beispiel Pferd, und dann bekommt man alle Karten angezeigt, die irgendwas mit Pferden zu tun haben, sozusagen. Dann würde man also sowohl die Karte bekommen, auf der es um den Anlaut geht, also um Pf, als auch die Karte mit der lexikalischen Variation, also Pferd, Gaul, Ross und so weiter.
Ja, das wollte ich nur nochmal sicherstellen, dass man das auch weiß und dass wir hier dann auch nochmal auf die Anwendung von Redesprachquiz hinweisen können. Und ich habe jetzt nur noch eine letzte Frage, bevor ich dann Richtung App mit dir abbiegen möchte im Gespräch. Die Wenkerbögen werden immer wieder zitiert, herangezogen in vielen Projekten, auch in der Podcast-Reihe hören wir immer wieder Wenker-Sätze, Wenkerbögen. Welche Bedeutung haben denn diese Sätze für die aktuelle Sprachwissenschaft?
Die Wenkerbögen haben heute immer noch einen ganz, ganz großen Stellenwert für die Dialektologie des Deutschen. Es ist nämlich nach wie vor die umfassende Sprachstandserhebung des Deutschen und tatsächlich aller Sprachen überhaupt jemals sozusagen. Wenn die Sprache jetzt nicht gerade nur noch 10 Sprechende hat, aber von Sprachen, die so groß sind wie das Deutsche, gibt es keine Erhebung vorher oder nachher, seitdem die so umfassend und so kleinteilig war, wo es so viele Daten gibt. Das heißt, es ist ein Schatz, der auch bis heute nicht komplett gehoben ist und auch auf absehbare Zeit nicht komplett gehoben sein wird. Insofern sind zum einen die Originaldaten immer noch super relevant. Es gibt auch gar nicht zu allen schönen Phänomenen, die erhoben wurden, Karten. Aber gerade weil dieser Ursprungsdatensatz so riesig und umfassend und so bedeutend ist, bezieht man sich heute natürlich immer noch darauf, um das zum Vergleich zu nehmen. Außerdem hat sich gezeigt, dass sich diese Sätze und diese Methode einfach bewährt haben. Das sind also Sätze, mit denen man eigentlich ja Lautwandelprozesse untersuchen wollte. Und längere Zeit hat man auch gedacht, dass sie nur dafür tatsächlich taugen, weil sie eben dafür erstellt wurden und um vielleicht auch noch Wortwahl wie bei Pferd und Gaul zum Beispiel, dass man sehen kann, ah, die werden tatsächlich austauschbar verwendet in verschiedenen Regionen und gar nicht als das eine ist abwertend gemeint, so wie wir das aus dem Standard heute kennen. Das hat sich also bewährt. Man kann damit auch Wortstellungsphänomene untersuchen und noch ganz andere Sachen. Insofern ist das einfach die Methode, die bis heute auch Bestand hat und die heute noch viel benutzt wird.
Ich glaube, wir haben jetzt eine gute Grundlage gelegt für mich und die Zuhörer. Hörerinnen, damit wir einen Eindruck haben, was diese Wenkerbögen sind. Und jetzt würde ich doch gerne den Bogen schlagen zu der App. Ich habe auf unserem gemeinsamen Dokument das so ein bisschen scherzhaft beschrieben mit Wenker Goes App. Also jetzt sind wir digital mit den Wenkerbögen. Das Wichtigste vorab, seit wann gibt es die und wo gibt es die?
Die Wenkerbogen-App in der aktuellen Form gibt es seit 2022. Und alle Interessierten können die im Internet finden. Das ist keine App zum Runterladen aufs Handy, sondern eine Web-Anwendung, also eine Homepage. Die können alle Interessierten finden unter apps.dsa.info/wenker. Auf der Homepage kann man dann alle Erhebungsbögen, von denen ich gerade gesprochen habe, als hochauflösende Scans sehen. Man kann sie da angucken, lesen, runterladen. Man kann auch, wenn es schon Transliterationen gibt, wenn also jemand diese Bögen schon abgetippt hat in digitaler Form, dann kann man auch diese Transliterationen lesen und runterladen. Und was besonders interessant sein kann, vielleicht auch für Leute, die nicht unbedingt aus der Forschung kommen, ist, man kann die Bögen auch direkt auf der Homepage transliterieren, also abtippen. Dafür haben wir Tools, die das Ganze möglichst einfach machen, dass es dann am Ende einheitlich ist, aber gleichzeitig simpel in der Handhabung.
Genau, den Link könnt ihr auch in den Shownotes entnehmen. Ich habe mich da nämlich auch schon in der Vorbereitung ein bisschen umgeguckt und fand es eben wirklich toll, die Wenkerbögen da zu sehen. Das, was man ja sonst nur in Marburg machen kann, das Anfassen in Anführungsstrichen, das Arbeiten am Original, kann man da dann durch eben diesen Scan ja sehr gut ermöglichen. Und es schafft auch nochmal aus meiner Sicht so eine Nähe eben zu diesen Daten. Nur eine kleine Frage am Rande. Ich weiß, du bist keine Entwicklerin, aber ich wollte einmal wissen, vor welchen Hürden ihr jetzt im Besonderen bei der Entwicklung oder Umsetzung dieser Web-Anwendung gestanden habt.
Wie du richtig sagst, bin ich keine Entwicklerin und das Ganze ist auch geschehen, bevor ich angefangen habe, hier im Haus zu arbeiten. Dazu kann ich also gar nicht so furchtbar viel sagen. Aber eine Herausforderung ist auf jeden Fall, dass die App verschiedenen Ansprüchen genügen muss. Dass sie zum einen für uns als WissenschaftlerInnen möglichst genau ist in allem und für uns die richtigen Tools zur Verfügung stellt und so weiter. Gleichzeitig nutzen wir die App aber auch als Citizen Science Tool. Das heißt, sie darf für LaienInnen nicht abschreckend wirken. Sie muss simpel zu bedienen sein. Denn die Zielgruppe, die wir mit dem Citizen Science Aspekt hauptsächlich ansprechen, sind ältere Menschen, die eben in der Lage sind, gut Dialekte zu sprechen, zu verstehen und die auch gut Kurrentschrift lesen können. Das ist nämlich eine weitere Hürde beim Lesen der Wenkerbögen. Die sind nicht in Druckschrift geschrieben oder in vereinfachter Ausgangsschrift, sondern vor 150 Jahren hat man eben Kurrentschrift geschrieben. Das ist eine ganz andere Schrift. Manche der Bögen sind auch in lateinischer Schreibschrift geschrieben und ein kleiner Anteil sogar auch in Schreibmaschine, aber ein großer Teil eben in Kurrentschrift. Und das heißt, dass die Menschen, die wir erreichen können, die das gut lesen können, die sind oft nicht ganz so versiert, wenn es um technische Dinge geht. Die sind vielleicht auch abgeschreckt von den ganzen Zahlen und Ziffern, die da überall stehen und den Kennungen, die für uns als WissenschaftlerInnen aber sehr, sehr wichtig sind. Also das muss man beides unter einen Hut bekommen.
Ja, das glaube ich, dass das schwierig ist, wenn man sich eben überlegt, dass die Zielgruppe dann doch so breit gefächert ist. Und diesen Hinweis zur Kurrentschrift fand ich jetzt ganz hilfreich von dir, wenn ich mir nämlich vorstelle, ich als zukünftige Lehrerin möchte die Wenker-App vielleicht in meinem Unterricht integrieren. Dann ist das ja schon mal wichtig zu wissen, dass ich vielleicht einen Wenkerbogen nutze, zu dem es schon eine Transliteration gibt. Wie könnte dann ein Szenario aus deiner Sicht aussehen, wie ich eben diese Wenkerbögen oder einen Wenkerbogen in meinen Unterricht mit einbeziehen kann? Ich denke auf jeden Fall, Ortsgebundenheit kann da ein Faktor sein.
Wenn ich noch einmal eine Sache kurz zur Kurrentschrift sagen darf, kann ich dich insofern beruhigen, dass wir auf der Homepage auch einen praktischen Kurrentschrifthelfer eingerichtet haben. Explizit, weil es eben schwierig ist, das zu lesen in der Regel. Wenn man ganz nach unten scrollt, gibt es den Kurrentschrifthelfer. Da findet man das ganze Alphabet, Groß- und Kleinbuchstaben in Kurrent. Und man kann auch selbst ein Wort oder Satz eintippen. Der wird einem dann in Kurrentschrift angezeigt, sodass man dann abgleichen kann. Natürlich muss man dann immer noch ein bisschen interpretieren. Es geht mit dem Lesen immer besser, wenn man so ein bisschen drin ist. Denn so wie wir heute alle unterschiedliche Handschriften haben, so war das natürlich vor 150 Jahren auch. Zu Unterrichtsszenarien hätte ich ein paar Ideen. Du hast die Ortsgebundenheit angesprochen. Das wäre auch der erste Einstieg, den ich machen würde, mal zu gucken, gibt es denn einen Erhebungsbogen aus dem aktuellen Schulort? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch tatsächlich. Und man könnte da auch direkt schon feststellen, es gab nicht nur hier schon vor 150 Jahren an eine Schule, sondern in drei Nachbarorten auch. Und da gibt es die Schulen gar nicht mehr. Also da würde man vielleicht sogar mehr Material finden als heute. Hoffentlich für die Kinder jeweils auch den Ort, in dem sie wohnen. Das ist ja, wenn die die auf dem Land wohnen, jetzt in der Regel nicht der Schulort. Dann kann man mal probieren, die Erhebungsbögen zu lesen. Entweder eine Transliteration, die man schon vorbereitet hat, oder wenn man viel Zeit darauf verwenden möchte, dann kann man auch versuchen, die Koranschrift zu entziffern. Und ich fände es, glaube ich, eine schöne Idee, wenn man versuchen würde, mit der Schulklasse die Sätze selbst nochmal zu übersetzen und dann zu vergleichen. Da wird in der Regel, denke ich, rauskommen, dass die Sätze heute ganz anders klingen. Auch, dass es schwierig ist, die überhaupt zu übersetzen. Man wird wahrscheinlich auch feststellen, dass nicht alle Kinder die gleich übersetzen, sondern da wird es auch Unterschiede geben. Und dann könnte man auch schauen, wie hat man das überhaupt aufgeschrieben? Wie ist das überhaupt, Dialekt zu schreiben? Das wäre nochmal ein ganz anderer Aspekt. Aber ich denke, das ist auch ein sehr interessanter Aspekt von Dialekt heute.
Das finde ich sind ganz tolle Szenarien, die man auch wirklich praktisch mit in den Unterricht nehmen kann. Ich finde gerade den Aspekt der Interaktion, den man eben hier mitnehmen kann, aus. Wir haben wirklich was vor uns liegen. Wir können auch mal nochmal reinzoomen wahrscheinlich. Wir können aber auch mit dem Material arbeiten. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll für Schulen. Zwei Fragen interessieren mich noch. Also klar kann man die Wenker-Bogen-App besonders für den Niederdeutsch- bzw. Deutschunterricht vielleicht benutzen. Siehst du auch noch andere Unterrichtsfächer, die von dieser App profitieren können?
Ganz bestimmt. Zum Beispiel könnte man das in den Geschichtsunterricht einbinden oder den Politikunterricht. Wenn wir uns für das Niederdeutsche jetzt mal das Beispiel Schleswig-Holstein raussuchen, dann hat das Bundesland ja eine ziemlich wechselhafte Geschichte mit Zugehörigkeiten zu Deutschland oder Dänemark und so weiter. Hier könnte man ganz schön, denke ich, sehen, dass Dialekte einfach nicht vor Staatsgrenzen Halt machen. Wenn man sich 5 Bögen raussucht aus Schleswig-Holstein, dann wird man feststellen, dass die Bögen südlich der dänisch-deutschen Grenze und nördlich davon deutlich mehr Gemeinsamkeiten aufweisen als Unterschiede. Und dass man auch noch bis weit in den Süden von Schleswig-Holstein eigentlich dänische Merkmale finden kann. Und dass man auch im heutigen dänischen Gebiet viele niederdeutsche Merkmale finden kann. Die Wenkerbögen gibt es nämlich übrigens auch nicht nur auf Deutsch, sondern die wurden auch in Randgebieten des damaligen Deutschen Reichs verteilt und auch in deutschen Sprachinseln außerhalb des Deutschen Reichs. Das heißt, die Wenkerbögen liegen in 17 verschiedenen Sprachen Mitteleuropas vor. Da könnte man also auch noch schön einiges über Bevölkerungsentwicklung und Migrationsströme wahrscheinlich auch noch einbinden in Oberstufenunterricht.
Ja, das klingt ja nach einer perfekten Möglichkeit für fächerübergreifenden Unterricht. Das war mir selber gar nicht so klar, weil ich eben immer mit dieser Brille Niederdeutsch auf diese Wenkerbögen blicke. Und vielleicht auch Richtung Ende jetzt hin, wollte ich dich nur noch mal fragen, ihr habt die App. Es gibt Veränderungen in der digitalen Welt. KI ist auch immer noch wieder ein Aspekt. Aber ich wollte von dir mal wissen, wie du die Dialektforschung vor einer eben digitaleren Zukunft siehst.
Die Digitalisierung macht natürlich auch vor der Dialektologie nicht Halt. Sie ist auch schon lange in der Sprachwissenschaft angekommen. In der Dialektologie ist das Ganze insofern ein bisschen komplizierter, als dass es einfach nicht so viele dialektale Quellen gibt. Man hat einfach lange Zeit überhaupt nicht Dialekt geschrieben oder nur sehr wenig. Es gibt natürlich Literatur im Dialekt auf Niederdeutsch, aber nur wenig Zeitungen zum Beispiel oder Briefe. Und auch heute noch fällt es vielen Leuten schwer, im Dialekt zu schreiben, weil man das nicht macht. Das ist nicht Schriftsprache. Andererseits würde ich sagen, dass man heute so viel Niederdeutsch schreibt wie noch nie zuvor in der Geschichte der deutschen Sprache. Einfach, weil niemand drauf guckt, wie wir im Messenger schreiben und im Internet. Ich kann mit meiner Oma, wenn ich möchte, so Plattdeutsch schreiben, wie ich möchte. Und niemand kann mir dazwischen pfuschen. Das heißt, dass andererseits junge Leute, und zwar insbesondere junge Leute, mehr Möglichkeiten haben, sich da auszutoben, wenn sie möchten, wenn sie die Kompetenzen haben. Es gibt dann also, so wie für ungefähr alle Interessen, auch mehr Nischen, um sich da breit zu machen, um zu sagen, ja, ich möchte aber sehr gerne Niederdeutsch schreiben und sprechen und das benutzen. Insofern verändert sich der Dialekt wahrscheinlich einfach so wie alle anderen Aspekte von Sprache auch. Ich kann dann zur Untersuchung der Dialekte mit Methoden des Digitalen noch ein paar Sachen sagen. Also in der Dialektologie ist es weit verbreitet, zum Beispiel die Dialektometrie, die arbeitet ausschließlich eigentlich mit großen Datensätzen und versucht aus Daten heraus Dialektgrenzen zu sehen. Viele Methoden funktionieren nicht ganz so gut für dialektale Daten, weil es eben nicht genug dialektale schriftliche Daten gibt oder lange nicht so viele wie für das Hochdeutsche. Zum Beispiel funktioniert Texterkennung überhaupt nicht gut für dialektale Daten, weil es eben nicht genug Trainingsdaten gibt. Insbesondere bei den Wenkerbögen hätten wir noch das Problem der Kurrentschrift dabei und dann ist es von sehr vielen unterschiedlichen Schreibern jeweils nur 40 Sätze. Das ist ganz, ganz schwierig für solche Modelle, damit zu arbeiten. Hier im Haus wird aber mit Hochdruck mit solchen digitalen und KI-Methoden Dialekt erforscht.
Ich habe jetzt am Ende nochmal eine Frage oder eine kleine überraschende Aufgabe für dich. Ich wollte dich nämlich nochmal bitten, wenn du jetzt an eure App denkst und an die Wenkerbögen, welche drei Schlagworte würdest du nutzen, um das zu beschreiben, was wir heute hier besprochen haben?
Das ist in der Tat eine schwierige Aufgabe. Einschlägig, zukunftsweisend, würde ich sagen. Und als drittes Potenzial.
Ja, und vielleicht nehmen wir einfach diesen positiven Eindruck aus der letzten Frage und deine drei Schlagworte mit. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Und ich hoffe eben auch, Fragen der Zuhörenden beantwortet zu haben mit meinen Fragen. Vielen lieben Dank, Lisa.
Vielen Dank, Anne, für die Einladung.
Gerne. Bis bald.
Bis bald.
Das war Metaplatt, eine offene Bildungsressource, OER, des Lehrnetzwerks Niederdeutsch vermitteln, LENI, unter der Lizenz CC BY SA. Bei Fragen und Ideen finden Sie die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Homepage. Executive Producer Professor Dr. Birte Arendt und Anne Hertel. Producer, Host und Moderatorin Anne Hertel. Redaktion Anne Hertel, Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Inhaltliche Verantwortung der die Expertin aus dem Netzwerk und Anne Hertel. Aufnahmeleitung Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Schnitt Anne Hertel, Annelie Steinbach und Inga Hafenstein. Musik von Pixabay unter der CC0-Lizenz. Stimme Anne Hertel. Metaplatt ist am Standort Greifswald konzipiert und produziert worden. Die Produktion erfolgte mit freundlicher Unterstützung des DigiLabs der Deutschen Philologie der Universität Greifswald.